Werbung.
Warum gibt es eigentlich Importarzneimittel? Ganz einfach, sie sind oft günstiger als die Präparate, die speziell für Deutschland produziert wurden. Und nicht nur das, Importarzneimittel können Lieferengpässe abfedern und sorgen so für mehr Versorgungssicherheit. Gleiche Wirksamkeit, gleiche Sicherheit zu einem besseren Preis. Mehr Infos unter cc-pharma.de und in den Shownotes.
Glücklicherweise gibt es bei der multiplen Sklerose immer mehr verfügbare Therapieoptionen. Richtig gut wäre es, wenn man nach dem ersten Schub schon wüsste, welche PatientInnen wahrscheinlich das Vollbild entwickeln und welche nicht, um dann entsprechend individuell behandeln zu können. Dabei soll ein neuer Risk Score helfen.
Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals.
Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Ne Dosis Wissen gibt's werktags ab 6 Uhr in der Früh in kompakten 10 Minuten. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Teil der Chefredaktion der Apothekenumschau und heute ist Mittwoch, der 11. Juni 2025.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro.
Es geht also um die Risikoabschätzung bei der neu diagnostizierten multiplen Sklerose. Dazu gibt es eine neue Studie von der Autonomen Universität in Barcelona, die in The Lancet Regional Health Europe veröffentlicht worden ist. Und darüber haben wir gesprochen mit Clemens Rupprecht von der Klinik für Neurologie und experimentelle Neurologie an der Charité in Berlin. Holt euch euren ersten Kaffee des Tages und dann geht's los. Bei der multiplen Sklerose, da gibt es ja ganz erhebliche klinische und auch pathologische Unterschiede. Betroffen sind häufig junge Erwachsene und die müssen dann langfristig behandelt und betreut werden. Dabei beginnt die multiple Sklerose in fast 9 von 10 Fällen mit einem klinischen isolierten Syndrom. Und erst danach kommen die Schübe, bei denen dann die Verschlechterung eintritt und teilweise bestehen bleibt. Clemens Rupprecht sagt dazu, irgendwann haben die Menschen eben ein erstes solches Schubereignis, das weist dann auf eine mögliche multiple Sklerose hin und das nennt man dann eben das klinisch isolierte Syndrom. Und bei diesem erstmaligen Schubereignis, da geht es typischerweise zum Beispiel um eine Sehnervenentzündung oder eine Entzündung des Rückenmarks oder eine kleine Entzündung im Bereich des Hirnstamms. Jetzt gab es in den vergangenen Jahren zahlreiche krankheitsmodifizierende Behandlungen, die neu zugelassen worden sind. Einige Medikamente mit einer wirksamen Reduktion der Entzündung im zentralen Nervensystem und natürlich mit einem positiven Effekt auf den Verlauf der Krankheit. Es gibt hochwirksame Behandlungen, vor allem für die frühen Stadien. Allerdings tragen die auch das Risiko von entsprechenden Nebenwirkungen mit sich und außerdem kosten die auch eine Menge Geld. Und wenn die multiple Sklerose milder verläuft, dann sind meist auch die schon länger verfügbaren, aber mäßig wirksamen Behandlungen ausreichend. Deswegen steht nach der Diagnose die Frage, wie lässt sich im Frühstadium die beste Behandlungsstrategie einigermaßen verlässlich vorhersagen? Dazu sagt Clemens Rupprecht, natürlich fragt man sich nach dem ersten Schubereignis, ob das mal ins Vollbild der multiplen Sklerose übergehen wird. Kommt da ein zweites Schubereignis? Und wann wird das auftreten und wie schwer wird der Patient oder die Patientin künftig betroffen sein? Deswegen ist ein Risikoscore zur Abschätzung des Verlaufs nach dem ersten Schub eigentlich das Ideale, um die ständig wachsenden therapeutischen Möglichkeiten bei der multiplen Sklerose im Sinne einer individualisierten Behandlung besser planen zu können. Und genau einen solchen Score hat jetzt das Team aus Barcelona entwickelt und getestet. Das Basis war eine bemerkenswerte Studienkohorte, die zwischen 1994 und 2023 PatientInnen aus dem Multiple Sklerosezentrum von Katalonien mit dem ersten demyelinisierenden Anfall eingeschlossen hat. Beim Einschluss in die Studie waren die PatientInnen im Schnitt um die 30 Jahre alt und dann sind sie innerhalb von 3 Monaten nach dem ersten Anfall untersucht worden. Dafür gab es bei allen PatientInnen MRT-Untersuchungen des Gehirns bei diesem ersten Demyelinisierungsanfall und 12 Monate später nochmal entsprechend im klinischen Verlauf. Bei den meisten Betroffenen gibt es auch eine Kernspinnuntersuchung des Rückenmarks. Zu den mittels der MRT gewonnenen Daten gehören dann die Zahl und die Topographie der T2-Läsionen beim ersten Anfall, die Frage, ob es kontrastverstärkende Läsionen gab beim ersten Anfall und die Anzahl der neuen T2-Läsionen während des Verlaufs, also nach 12 Monaten. Und dann sind weitere Informationen zu Beginn und im Follow-up erfasst worden, demografische Daten, klinische Daten zu Rückfällen oder auch dem Behindertenstatus und Daten zur Therapie. Basierend auf den Informationen der Kohorte sind statistische Prognosemodelle entwickelt worden, die mit Kombinationen unterschiedlicher Daten gespeist worden sind, um die besten Prädiktoren, also Vorhersageparameter, entwickeln zu können. Dazu gehört zum Beispiel das Geschlecht oder die Frage, wie alt jemand war zur Zeit des ersten Schubs und wie die Topographie der T2-Läsionen in der Kernspintomographie ausgesehen hat. Dann sind datengesteuerte Risikogruppen identifiziert worden und verglichen worden hinsichtlich der langfristigen klinischen und Kernspinergebnisse. Dazu gehört zum Beispiel die Frage, wie die Krankheit weiter verläuft, ob in Schüben oder unabhängig von Schüben sich das Ganze verschlechtert oder ob es in eine sogenannte sekundärprogrediente Multiple Sklerose übergeht. Und dann wollten die WissenschaftlerInnen wissen, welche Gruppen sie identifizieren können, die ein steigendes Risiko für ungünstige Ergebnisse im Langzeitverlauf haben. Also hinsichtlich der Frage, wie behindert die PatientInnen sind, wie ihre Lebensqualität ist und wie sich das Ganze in der Bildgebung, in der Kernspintomographie niederschlägt. Im Ergebnis sind die Hauptprädiktoren die Vorhersagewerte für den Fortschritt der Multiplen Sklerose, also im negativen Sinne, das Alter beim ersten Anfall, die Zahl der T2-Läsionen im Gehirn und die Behinderung beim ersten Besuch. Und diese Ergebnisse sind dann noch einmal mit einer externen Validierungsgruppe verprobt worden, um sie tatsächlich sicherer zu machen. Clemens Ruprecht sagt uns im Gespräch mit Ne Dosis Wissen, das ist eine sehr schöne, ordentliche und methodisch gut gemachte Arbeit, die vor allen Dingen eine sehr große Kohorte von PatientInnen über 1000 untersuchen konnte, die zum Teil bis zu 30 Jahre lang nachbeobachtet worden sind. Und da sagt er, das ist ein großer Verdienst der KollegInnen aus Barcelona, dass diese große Kohorte über viele Jahre aufgebaut und die Daten von so vielen Patientinnen und Patienten gesammelt worden sind. Aus der Kohorte, sagt er, kann man dann tatsächlich Modelle entwickeln, die vorhersagen können, wie sich das bei den Patientinnen und Patienten nach dem ersten Schubereignis weiterentwickeln wird. Und dann sagt er, das Ergebnis ist dann etwas erwartbar für ihn, denn da kommt im Prinzip nichts entscheidend Neues dabei heraus. Man weiß zum Beispiel schon, dass Männer öfters einen ungünstigeren Verlauf haben als Frauen und dass das Alter bei der erstmaligen Attacke eine Rolle spielt. Und man weiß auch schon seit Jahren, dass die kernspintomographischen Befunde entsprechend mit den T2-Läsionen eine Rolle spielen für den weiteren Verlauf der Erkrankung. Das Neue an der Studie ist, dass man jetzt eben diesen zusammenfassenden Score daraus entwickelt hat und dass das Ganze in 4 unterschiedliche Risikogruppen zusammengefasst worden ist. Und da ist er jetzt erstmal gespannt, ob das sich in den Leitlinien niederschlagen wird und ob sich das Ganze in der Praxis bewährt. Er wünscht sich eigentlich eine Art Online-Tool, in das man die Daten seiner PatientInnen eingeben kann. Und das Online-Tool, das sagt einem dann, so, jetzt geht das mit dem Risiko so weiter. Denn das würde das Vorgehen für die PraktikerInnen tatsächlich erleichtern, weil man das natürlich direkt in die Planung der Therapie übersetzen kann. Das war Ne Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt's morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts findet. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch. Dann bekommt ihr immer Bescheid, wenn wir eine neue Folge online stellen. Danke, dass ihr Ne Dosis Wissen hört.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apotheken Umschau Pro.